Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
So, ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Willkommen zum nächsten Vortrag. Dazu darf ich begrüßen den Florian Schiesel, Projektbüroleiter beim Linux-Projekt in der bayerischen Landeshauptstadt München. Und in dem Vortrag möchte Florian das Linux-Projekt vorstellen. Das ist das Projekt, wo in der Landeshauptstadt München ca. 14.000 Arbeitsplatzrechner auf Linux umgestellt werden. Und es ist ein ziemlich großes Projekt und auch bis jetzt noch ziemlich einzigartig in Deutschland und wird hoffentlich in weiteren Großstädten oder Bundesländern dann auch irgendwie für Furore sorgen, für Aufmerksamkeit sorgen und vielleicht Linux auch noch ein ganzes Stück weiter bekannt machen. Viel Spaß.
Okay, gut. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an Sie. Grüß Gott ist bayerisch. Sollte es im Laufe des Vortrags irgendwann Probleme mit meinem Dialekt geben, schreien Sie, treten Sie, kneifen Sie, wie Sie wollen. Also ich bin des Hochdeutschen dann auch mächtig und könnte mich entsprechend auch verbessern. Gut, kurz zu meiner Person. Ich bin in mehreren Funktionen beim Projekt Linux tätig. Ich bin zum einen der Projektbüroleiter jetzt ein Jahr lang gewesen. Das Projektbüro ist die Stelle, die der Projektleitung direkt zuarbeitet, diese direkt unterstützt, quasi eine Stabsstelle der Projektleitung. Bin fortan jetzt aber in einem anderen Bereich tätig. Wir haben eine eigene Organisationseinheit gebildet, die sich fortan um die Wartung, Pflege und Koordination unseres Linux-Clients kümmern soll. In dieser Organisationseinheit bin ich jetzt in Zukunft dann stellvertretender Leiter. Ja, was will ich mit dem Vortrag jetzt hier machen? Also mit Sicherheit Sie unterhalten, Ihnen Informationen zukommen lassen aus unserer Sicht. Ich möchte aber auch mit gängigen Vorurteilen, mit Missverständnissen in der Presse gegenüber unserem Projekt aufräumen. Es geistern sehr, sehr viele Statements rum und gerade in der letzten Zeit immer wieder, ja, Linux, da hat man jetzt ein Jahr lang, zwei Jahre lang viel gehört, die haben viel entschieden, die haben viel gesprochen, aber passiert ist gar nichts. Warum dem so ist, werde ich erklären, wo wir momentan stehen, was wir in Zukunft vor uns haben. Und ich hoffe, dass ich damit diesen Falschinterpretationen teilweise auch aufräumen kann. Linux, der Projektname, ich denke, es ist eindeutig, für was das große M in der Mitte steht. Das ist kein Schreibfehler. Es steht schlicht und einfach für Linux in München. Ich will mich dabei auf vier Themenbereiche konzentrieren. Zum einen zum Verständnis ist es wichtig zu verstehen, was ist in München überhaupt los? Wie ist diese Stadt aufgebaut? Und daraus kann man dann auch verstehen, warum das ein oder andere etwas länger dauert bei uns. Dann werde ich die beiden Projektphasen vorstellen, die Phase Feinkonzept und die Phase Migration, in der wir uns momentan befinden. Wir haben es einfach Phasen genannt, weil dazwischen Stadtratsbeschlüsse lagen und wir den Projektnamen nicht ändern wollten, den Projektnamen wollten wir beibehalten, also Phasen. Und zum Schluss, wo wir aktuell informieren wollen. Jetzt erstmal der Überblick, wie sieht es in München aus? Technisch gesehen haben wir eine stattliche Anzahl an Client-PCs, die für ein bisschen mehr Benutzerinnen und Benutzer da sind. Schlicht und einfach der Grund, Halbtageskräfte teilen sich einen PC. Die Zahlen sind von 2003, sie sind in ungefähr gleich, vielleicht ein bisschen höher. Die tatsächlich Beschäftigten der Landeshauptstadt München sind ungefähr doppelt so viele. Also wir haben knapp 30.000 Beschäftigte, wobei gerade die Arbeiter, ich sage mal Gartenbau, Müllabfuhr, die haben natürlich keinen PC. Flächendeckend oder nahezu flächendeckend, muss man mittlerweile sagen, wird bei uns Windows NT eingesetzt in der Version 4 mit Service Pack 6. verschiedensten Dazu-Konfigurationen, aber das ist flächendeckend bei uns der Fall. Dazu die Office-Produktpalette der Firma Microsoft von 97 bis 2000. Office 95 haben wir Gott sei Dank nicht mehr, die Migration, die haben wir schon hinter uns. Was noch recht wichtig ist, öffentliche Behörden und speziell größere Städte wie München haben eine Vielzahl von Fachaufgaben. Von Fachaufgaben, die so in der normalen, realen Welt nicht vorkommen. Oder wird irgendeine Firma Hundesteuer verwalten? Das alles ist nur rein fachspezifisch. Und diese Fachapplikationen sind in der Stadt München, weil es eine recht große Stadt eben ist, sehr, sehr ausgedehnt. Wir haben sehr, sehr viele für uns entwickelte Softwarepakete, für uns von Standardsoftware angepasste Softwarepakete, die wirklich so nur bei uns oder bei vielleicht 2, 3, 4 anderen Kommunen oder Bundesbehörden zu finden sind. Das sind Produkte, für die gibt es sonst keine große Unterstützung, auch nicht unbedingt in der Open-Source-Welt. Das ohne Host-basierte dahinter heißt, dass wir nochmal so viele Großrechner-basierte Fachverfahren bei der Stadt München einsetzen. Wir haben eine ausgeprägte Großrechnerstruktur gehabt in der Vergangenheit, waren 1980, 84 einer der ersten, die wirklich sehr, sehr stark auf diese Technik gesetzt hatten. Nur für das Linux-Projekt interessieren diese ganzen Großrechnerverfahren nur ein einziges Mal, weil wir nämlich die Ablauffähigkeit der Terminal-Emulation sicherstellen müssen. Läuft die Terminal-Emulation unter einem Linux-Client, dann laufen sämtliche Fachverfahren, die da diese benötigen. Ja, die 300 Softwareprodukte, diese beziehen sich jetzt wiederum auf Standardsoftware. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist immer ein Web-Editor. Die Stadt München setzt ein tolles webbasiertes Content-Management-System ein für unsere Intranet-Lösung, aber spezielle Benutzerinnen und Benutzer, die Zahl ist recht hoch, sind sogenannte Intranet-Redakteure oder Web-Editoren. Und jeder von denen hat gewisse Vorlieben und hat so seine eigene, sein eigenes kleines Programm, mit dem er auch Designänderungen nochmal vornehmen will. Folge des Ganzen ist, dass bei der Stadt München eigentlich alle Programme, die man als What You See is What You Get Editor erwerben kann, Go Live, Frontpage, wie sie alle heißen, im Einsatz sind. Das ist bei anderen Themenbereichen ähnlich. Also für Grafikbearbeitung ist neben Photoshop, denke ich, noch jedes gängige, teure Programm bei uns im Einsatz. Macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Der letzte Punkt mit den vielen, vielen Unterpunkten verdeutlicht nur noch einmal die technische Situation bei der Stadt München. Wir haben nicht einen File-Service. Wir haben keine Microsoft-NT-Welt, wo wir eine Domäne ablösen müssten. Nein, wir haben überhaupt keine Microsoft-Server. Das mag zwar einerseits total gut sein, aber andererseits haben wir dadurch verschiedenste andere Systeme. Wenn wir nur Novell NetWare hätten, wäre es sicher auch noch eine einfache Struktur. Aber wir haben nicht nur Novell NetWare. Wir haben NetWare von 4.5 bis zum Open Enterprise Server und wir haben als Domänen-Emulation überwiegend von Sun ein Produkt im Einsatz, nennt sich PC Netlink, emuliert eine NT4-Domäne. Aber das ist uns auch noch nicht genug, das steht hier noch nicht drauf. Wir haben dann noch von Siemens und von weiteren Herstellern ähnliche Produkte, quasi kommerzielle Sambas im Einsatz. Ja, das Ganze ungefähr Novell auf der einen Hälfte der Rechner, die Domänen-Emulationen auf der anderen Seite der Rechner. Nur um sich das mal zu vergegenwärtigen, wir hätten dann in Zukunft einen Linux-Client, wo wir über ein Microsoft-Protokoll auf Unix-Server gehen würden, Sun Solaris-Server, auf denen wiederum eine NT4-Domäne emuliert wird. Mag jeder denken drüber, was er will, aber Sie sehen, es ist nicht so ganz einfach. Der Rest, der dasteht, nur zum Verdeutlichen, wir haben ein Directory von einer unbekannten Firma, das gleiche mit E-Mail. Von einer ganz anderen Firma haben wir ein stadtweites Kalenderprodukt, also Groupware quasi, Pack-Server und auf Datenbanken sind wir zumindest einigermaßen standardisiert, indem wir Oracle auf der Unix-Welt haben und Adabas auf der Großrechner-Welt. Kleiner Punkt. Ja, neben der Technik, warum entsteht diese Technik überhaupt, gibt es immer noch die Organisation. Die Stadt München hat sich vor über 10 Jahren durch ein berühmtes Gutachten, stadtintern berühmtes Gutachten, dazu entschieden, sehr stark auf Dezentralität zu setzen. Die Stadt München hat 12 Referate. Bei uns ein Referat ist das, was normalerweise Dezernat heißt. Also wir haben ein Sozialreferat, ein Baureferat. Ich selbst bin aus dem Direktorium, das ist das Referat des Oberbürgermeisters. Und die sind sehr stark für ihren eigenen IT-Betrieb verantwortlich. Neues Steuerungsmodell ist noch so ein Schlagwort. Die Verwaltungen dezentralisieren, Budgetierung, verantwortliche Stellen kriegen ihr eigenes Budget. Das ist in der Stadt München sehr ausgeprägt. Bei uns gibt es quasi 12 eigene Städte in der Stadt von Verwaltungssicht her, die ihren eigenen Betrieb haben, die ihre eigene Benutzerverwaltung haben, die ihre eigene Softwareverteilung haben oder auch nicht haben. Das heißt, bei uns gibt es keine homogene Landschaft. Wir haben nur gewisse Punkte zentral gehalten und zu denen gehört die Strategie. Deswegen kam es überhaupt auch zu Limux und die Beschaffung. Das heißt, es ist natürlich wirtschaftlicher, wenn man PCs zentral in großen Rahmenverträgen beschafft, nur mal als Beispiel, anstatt alles 12-mal einzeln. Hier steht 17. Für eigenständige IT-Organisationen ist es noch schlimmer. Es sind nicht nur 12. Es sind zwar 12 Referate, aber sowas wie das Abfallwirtschaftsbetrieb oder wie die Münchner Stadtentwässerung sind nochmal Eigenbetriebe innerhalb eines Referates, die wiederum ihre eigene IT betreiben. Also, Sie sehen, etwas uferlos. Ja, das ist jetzt eines der Vorurteile, mit denen ich gern aufräumen will. Viele haben uns gefragt, warum migriert ihr? Wann habt ihr euch den Return of Invest errechnet? Was für tolle Einsparungen erwartet ihr euch jetzt, dass ihr unbedingt zu Linux gehen wolltet? Unsere Standardantwort darauf ist, Microsoft hat gesagt, wir sollen. Was anders blieb uns gar nicht übrig. Die Firma Microsoft hat gesagt, ihr müsst euch nach einem alternativen Betriebssystem umschauen. Euer NT4 gibt es nicht mehr. Keine Chance mehr, werden wir nicht mehr weiter supporten. Der Herr Ballmer hat das ja auch dem Herrn Ude dann noch einmal in einem Gespräch während seinem Skiurlaub erklärt. Das ist ja bekannt gewesen. Womit er nicht ganz gerechnet hatte, war die Tatsache, dass die Stadt München dann sagt, nö, wir haben eine Alternative und auf die wollen wir jetzt setzen. Ich denke, Herr Ballmer hatte gedacht, wir würden in diese Richtung Windows XP weitergehen. Ich denke, da hat er mit dem Münchner Starrsinn nicht so ganz gerechnet gehabt. Wie gesagt, die Firma Microsoft zwingt uns dazu, ein anderes Betriebssystem einzusetzen. Kurz zur Historie, damit Sie auch sehen, dass es recht weit zurückreicht schon, unsere Entscheidung, unsere Strategie. Ende 2001 hat eben der Stadtrat gesagt, was gibt's denn sonst noch, außer Microsoft? Gibt's denn da irgendwas? 2001 ist schon sehr weit zurück. Ich denke, die wenigsten haben da schon Open-Source-Software in Betracht gezogen. Intern gab es natürlich einige, und die haben das auch so verkauft, da entsprechend eine Beschlussvorlage erstellt, nur dem Prophet aus dem eigenen Land glaubt man nicht. Das wird eine Erkenntnis sein, die nicht neu ist. Wenn wir etwas sagen, dann sagt natürlich unser Stadtrat oder die anderen Referate, okay, ist ja schön, dass ihr das sagt, aber das ist jetzt eure Meinung, das kann doch nicht sein. Was macht man? Man nimmt sich einen externen Berater, mit dem zusammen man die Situation für teures Geld untersucht, der dann im Endeffekt das Gleiche sagt, aber das ist dann eine Meinung, die respektiert wird. Genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben mit der Firma Unilog zusammen, es ist eine Unternehmensberatung, die jetzt auch die Stadt Wien beraten hat, die Stadt Paris beraten hat, eine Kleinstudie erstellt. Zu dieser Kleinstudie komme ich in der Folie danach noch. Und basierend auf dem Ergebnis dieser kleinen Studie hat man dann das Feinkonzept zur Migration begonnen. Also Kleinstudie, da hatte man danach beschlossen, wir wollen Richtung Open Source gehen. Das ist auch noch eine Folie dann. Und danach konnte das Feinkonzept beginnen, das wir ein Jahr lang gemacht haben. Nach dem Feinkonzept lag eine etwas mehr Detailplanung vor. Wir waren uns in einigen Bereichen sicherer, wie man es denn angehen soll, weil die Kleinstudie doch sehr allgemein gehalten war, sodass wir letztes Jahr, Mitte des Jahres, am 16.06. dann noch einmal in den Stadtrat, in die Vollversammlung gegangen sind, um uns jetzt endlich die tatsächliche Durchführung mit ihren Finanzen, mit ihren Zeitplänen so absegnen zu lassen. Es hieß dann immer, dieser Beschluss wird noch im Frühjahr 2004 fallen. Wir haben das knapp geschafft am 16.06., am 21.06. wäre es dann nicht mehr gewesen. Genau, und jetzt sind wir in der Phase Migration. In dieser kleinen Studie, weil das war der einzige Vergleich zwischen verschiedenen Alternativen. Wir haben nicht mehr im Feinkonzept die Alternative, wie wäre es, würden wir auf ein Microsoft-Betriebssystem wechseln, untersucht. Diese Untersuchung war nur in der kleinen Studie im Jahr 2002 und 2003. Und in dieser kleinen Studie wurden 5 Alternativen untersucht, wie Sie sehen, von einer reinen Microsoft-Lösung über verschiedene Zwischenstadien bis hin zu einer reinen Open-Source-Lösung. Was auch gern falsch verstanden wird, ist die Tatsache, wir haben darin nicht nur die Wirtschaftlichkeit, nicht nur das Geld untersucht. Gut, wir haben die technische Machbarkeit natürlich noch mit untersucht, das ist irgendwo naheliegend, aber wir haben auch eine qualitativ-strategische Betrachtung vorgenommen. Inwieweit passt eine gewisse Lösung in ein IT-Strategiekonzept der Landeshauptstadt München? Inwieweit gehen wir Herstellerabhängigkeiten ein? Inwieweit kann uns dann ein Hersteller wieder vorschreiben, ihr müsst migrieren, so wie es die Firma Microsoft getan hat? Genau das wollten wir ja nicht mehr. Was wäre, wenn wir jetzt auf Windows 2000 abgedatet hätten und die Firma Microsoft sagt in 2 Jahren, ui, toll, übrigens, macht's mal wieder Migration. Das konnte nicht in unserem Interesse sein, deswegen hat man in diese Untersuchung diese Faktoren auch mit hineingenommen. Und um es vorwegzunehmen, eine reine Microsoft-Lösung wäre nur unter monetären Gesichtspunkten betrachtet, auf den sehr kurzen Zeitraum, wir hatten da 5 Jahre betrachtet, leicht günstiger gewesen. Ich sage leicht günstiger, also es fällt wirklich nicht weit, viel ins Gewicht. Aber alles in allem, wenn man sämtliche Faktoren gewichtet hat und bepunktet hatte, war danach ein Gleichstand von 2 Alternativen zu sehen. Und da hat dann der Stadtrat gesagt, wir geben der Alternative den Vorzug, die mehr in unsere Strategie passt. Das war dem Stadtrat freigestellt. Er hätte auch sagen können, okay, wir geben der Alternative den Vorsprung oder den Vorteil, die weniger Kosten verursacht. Die nicht viel weniger Kosten verursacht, aber halt, die da besser ist. Der Stadtrat, und das war das Bahnbrechende, mit dem der Herr Gates nicht gerechnet hatte, hat eben gesagt, Strategiekonformität ist für uns sehr, sehr wichtig, wenn ansonsten die Faktoren gleich sind. Und hier, das ist jetzt genau der nächste Punkt, der immer wieder falsch verstanden wurde oder nicht falsch verstanden wurde, aber es wird nur der obere Pfeil gesehen. Natürlich hat der Stadtrat 2003 gesagt, Stadt München, beweg dich Richtung Open Source, Verwaltung, mach was. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wir könnten die tollste Open Source Migration machen, wenn wir vor dem gleichen Problem stehen mit unseren Fachapplikationen, mit unseren Fachanwendungen. Die sind derzeit native FAT Windows Clients, die genau an ein System gebunden sind. Wir könnten mit viel, viel Geld natürlich alle diese Anwendungen auf native FAT Linux Clients umstellen. Und in 7 Jahren stellt sich heraus, dass doch der Mac die beste Plattform ist. Das heißt, wir würden dann sämtliche Anwendungen wieder umstellen. Und genau das wollten wir nicht mehr. Die Trends, die sind auch derzeit in der Wirtschaft in aller Munde, weg vom Client hin zu webbasierten Anwendungen. Deswegen, und das war die eigentliche Neuerung, die sehr wenig publiziert wurde, wir wollen in Zukunft, soweit es möglich ist, unsere Fachapplikationen webbasiert ablaufen lassen, weil dann ist es eigentlich völlig egal, wenn wir die nächste Migration haben, ein Browser wird auf jeden Fall immer drunter laufen. Ja, was wir uns davon versprechen, ist klar, nicht mehr abhängig zu sein, mehr Wettbewerb im ganzen Markt und dadurch eben die Strategie besser erreichbar. Zum Feinkonzept. Dem Feinkonzept, was wir nach diesem ersten Strategiebeschluss, der zwischen den Alternativen ausgewählt hatte, dann angefangen haben, wollten wir einen einheitlichen Basis-Client der Stadt München definieren. Sie müssen das sich so vorstellen, wir haben derzeit nicht 12, nicht 17, sondern ich gehe davon aus, dass wir ungefähr 20, 25 verschiedene Basis-Clients der Landeshauptstadt München haben. Das Sozialreferat hat einen Sozialreferats-Client, andere Referate haben vielleicht 4 Clients, für jede Hauptabteilung einen. Und wie will man darüber irgendetwas standardisiert abfangen können? Das heißt, eins unserer Ziele war, wenn wir schon migrieren, dann räumen wir auch ein bisschen auf und wollen einen Basis-Client definieren, der dann wirklich auch stadtweit in die Fläche gehen kann. Ja, die technische Machbarkeit des Ganzen hat man dann noch mal genauer unter die Lupe genommen und da sind die Firmen IBM und SUSE, später dann Novell, zu Hilfe gekommen. Das ist ein weiterer Punkt, wo oft gesagt wurde, transportiert wurde, ja, München mit IBM und Novell. Dem ist nicht so. Im Vorfeld der Entscheidung zur Client-Studie kam, als Microsoft gemerkt hat, es könnte knapp werden, das Angebot der Firma, wir können euch kostenlos bei der Einführung eines Windows XP-Updates unterstützen, und zwar in großem Umfang. Nun ist IBM auch nicht blöd gewesen, hat IBM gesagt, ja, das können wir auch, wir können euch auch kostenlos unterstützen, und damit war da wieder Pari, damit war wieder Gleichstand. Und an genau diese Zusage von IBM und SUSE haben wir die Firma dann erinnert und gesagt, ihr wolltet uns doch unterstützen, wie sieht's aus, machen wir das jetzt. Und da hat, das muss man wirklich sagen, die beiden Firmen uns kostenlos im Feinkonzept, also knapp ein Jahr lang unterstützt mit Manpower, IBM sehr auf der Projektorganisations-Projektmanagement-Seite, die Firma SUSE, später Novell, wo es nötig war, im technischen Bereich. Aber diese Zusammenarbeit ist zu Ende. Die war auch vertraglich fixiert, auch wenn kein Geld geflossen ist, für die Zeit des Feinkonzeptes bis zum nächsten Stadtratsbeschluss. Wir sind momentan nicht an IBM, SUSE, Novell oder sonst jemanden gebunden. Genau. Wir haben unseren Referaten dann natürlich, damit nicht jedes für sich wieder losrennen muss und wir für die aber auch nicht die Migration planen können, mit ihnen zusammen ein Rahmenkonzept entworfen, wo jedes Referat quasi seine Variablen drin ausfüllen konnte, aber der große Rahmen war vorgegeben. Dann hat man ein Schulungs- und Einführungskonzept entworfen, um wegzugehen von dem, was wir bisher an Schulung hatten. Da gab es zum Beispiel den Kurs Word für Einsteiger. Da wurde ein Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin hingeschickt. Sie hat dann da alles gelernt. Wie drucke ich Visitenkarten, Serienbriefe oder wie mache ich meine Überschrift fett? Und da hat man jetzt einfach die Chance genutzt, um das Ganze umzukrempeln und zu sagen, wir gehen da eher fachbezogen hin, wir machen verschiedene kleinere Schulungsmodule, sodass, was weiß ich, derjenige, der Serienbriefe braucht, auf eine eigene Schulung geht, die natürlich kürzer ist und weniger Arbeitsausfall auch hat, als diese großen, monströsen Gesamtschulungen. Das sind auch alles Punkte, die nicht mit Linux zusammenhängen, aber die im Rahmen des Linux-Projektes eben in Angriff genommen werden. Der letzte Punkt auf der Folie, der leitet über zur nächsten, und zwar zu den Migrationsszenarien für unsere verschiedenen Fachanwendungen. Ganz klar oben, wir wollen Richtung webbasierte Services. Das geht aber nicht immer. Also hat man gesagt, okay, zweitliebstes, aber immer noch als Zielszenario zu sehen ist, wenn man halt nun einen Native Fat Linux Client hat. Das geht aber auch noch nicht mit allen Softwareprodukten, beziehungsweise vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man es bräuchte. Also hat man gesagt, gut, wir können uns auch vorstellen, das Ganze mit Wine oder Crossover zu betreiben oder, wo es sinnvoll ist, auf Terminal-Server zu setzen. Terminal-Server ist mit Sicherheit etwas, was bei uns auch zum Einsatz kommen wird, dass eine Anwendung auf einem zentralen, wahrscheinlich Microsoft-Server weiterhin abläuft und der Benutzer nur über einen Browser, das Browserfenster oder über einen Terminal-Client darauf zugreift und quasi auf dem Server arbeitet. Kann für uns auch in Frage kommen, wo es Sinn macht. Ja, und wo es überhaupt keinen Sinn macht, da müssen die Leute halt weiterhin mit Windows arbeiten. Das geht nicht. Wir haben zum Beispiel einen Rechner, das ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele, in unserer Stadtkanzlei, also die Druckerei für die Stadt. Und die Druckstraßensteuerung, ein Riesenmonstrum, geht nur mit einer höchst proprietären Software und genau diese Software ist definitiv nur unter Windows verfügbar. Ja und, wir reißen uns kein Bein ab, wenn dieser Rechner in 10 Jahren auch noch unter Windows läuft. Was ist denn bitte ein Rechner im Vergleich zur Masse? Und der soll halt weiterhin unter Windows laufen und wenn es nötig ist, unter Windows 2000. warum viel Geld reinstecken, wenn es so auch ginge. Was hier jetzt noch auftaucht und was vielleicht auch bei der kleinen Studie aufgetaucht ist, waren die VMware-Lösungen. Ursprünglich war das so angedacht, dass wir in 18 Monaten migrieren und jede Fachanwendung, die nicht zu migrieren ist, wird in einer VMware auf dem Client abgefahren. Hat man sich dagegen entschieden, hat gesagt, wir strecken lieber den Migrationszeitraum auf 5 Jahre, schauen, dass wir die Fachanwendungen nach und nach austauschen und verzichten auf das Betriebssystem im Betriebssystem, was VMware ja wäre. Das wäre ein doppelter Aufwand für die Systemadministration und das ist nicht machbar gewesen. Die Felder dahinter zeigen einfach, dass wir bereits unter Windows auch schon Open-Source-Software einsetzen können. Also wir werden definitiv in einigen Referaten OpenOffice unter Windows schon einsetzen. Der Mozilla-Browser ist bereits bei uns etabliert, auf so gut wie allen Rechnern, es sei denn, es gibt Programme, die speziell den Internet Explorer brauchen. Ich sage nur SAP. Und genau. Ja, die Erkenntnisse, die oberste ist, denke ich, Ihnen allen klar. Bei politischen Entscheidern bei uns war sie nicht so ganz klar anfangs. Aber Open Source ist nun mal nicht kostenlos. Ich spare mir Lizenzkosten, aber ich habe Anpassungskosten. Ich habe Kosten um die Schnittstellen verfügbar zu machen zwischen verschiedensten Programmen. Gut, das ist auch Anpassung. Also ich habe auf jeden Fall Geld, was ich in die Hand nehmen muss, Schulungskosten. Open Source heißt nicht, ich lade mir, das ist auch ein schön zitiertes Beispiel, ich lade mir mein Knoppix aus dem Internet runter, installiere das auf allen Rechnern und jeder ist glücklich in einer Stadtverwaltung. Das geht nicht, das ist zu komplex, unser Einsatzszenario. Das geht daheim, mit Sicherheit nicht in einer hochkomplexen Kommune. Ja, der zweite Punkt habe ich schon ein paar Mal angedeutet. Wir haben extreme Defizite bei unserer technischen Infrastruktur. Und da geht kein Weg dran vorbei, diese Defizite aufzuräumen. Es kann nicht sein, dass wir bei uns verschiedenste Systeme für den gleichen Zweck vorhanden sind. Das macht das Ganze ineffizient und nahezu unmöglich, eine Softwarelösung zeitnah und effizient auch ausrollen zu können. Diese Chance wollen wir jetzt eben wahrnehmen. Anwendungen, klar, browserbasiert abfahren, damit sie nicht auf ein Betriebssystem fixiert sind. Was wir dazu brauchen, sind unsere Softwarepartner. Die Leute, die bisher für uns Software erstellt haben. Das sind im Behördenumfeld, gerade bei diesen Fachapplikationen, durchaus sehr viele Mittelständler. Wir haben diese alle angeschrieben, wir haben gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr Linux-Strategien? Habt ihr Linux-Lösungen? Der Rücklauf war sehr wenig und von diesem sehr wenigen Rücklauf waren sehr wenige positive Antworten dabei. Also da ist noch etwas Nacharbeit nötig und genau diesen Handlungsstrang werden wir jetzt in der Phase Migration auch nochmal aufnehmen und gegebenenfalls uns selber nach Alternativen umschauen, beziehungsweise entsprechend auch publizieren, dass es da noch Bedarf gibt. Die nächsten beiden Punkte gehen in die Richtung Akzeptanz. Das Projekt wäre von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Jeglicher Gedanke an Open-Source-Software, wenn nicht unsere Verwaltungsspitze und die Politik beide dieses Projekt getragen hätten. Es gab genug Konfliktsituationen und gerade bei uns mit unseren 12 verschiedenen kleinen Fürstentümern gibt es dann doch wieder Momente, wo einer dieser Fürsten sagt, warum den ganzen Scheiß? Macht's doch XP, da ist doch alles viel einfacher. Und in dem Moment war die Hierarchieebene drüber wichtig und diese Unterstützung der Hierarchie des Oberbürgermeisters, des Stadtrats, war ganz klar, dass die ihre Strategie auch durchziehen wollten. Ohne dieser einstimmigen Unterstützung wären wir aufgeschmissen gewesen. Es gibt genug Widerstände. Und gleichzeitig mussten wir natürlich auch an der Akzeptanz von unten arbeiten. Wenn Mitarbeiter daherkommen und sagen, ja, Linux, hat das eine grafische Oberfläche oder muss ich jetzt da meine Briefe plötzlich mit VI schreiben? Das kann doch nicht sein. Also solche Aussagen gab es. Genau diesen Handlungsstrang haben wir auch aufgegriffen und haben ein Kommunikationsteam gebildet, das mit Newslettern, mit Infoveranstaltungen, mit FAQs, mit Intranet-Auftritt genau diese Punkte aufgegriffen hat, versucht hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuholen, wo sie sind, an Linux heranzuführen. Sie sehen hier Fotos und Eindrücke einer dieser Mitarbeiter Infoveranstaltungen. Unten rechts unsere sogenannte Windows Free Zone, das ist dieses gelbe Band da. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum ersten Mal mit Linux in Kontakt gekommen. Und eine Anekdote dazu, das war noch, wie lange ist das her? Über ein Jahr, eineinhalb Jahre. Dann kommt ein Mitarbeiter aus dem Baureferat mit einer Diskette daher. Ich habe hier meine gesammelten Excel-Tabellen drauf. Das sind welche, die brauche ich täglich in meiner Arbeit in dieser Form. Ja, kann ich das denn da genauso aufmachen? Und ich habe schon beschwichtigt gesagt, ja, natürlich, es gibt Tabellenkalkulationen genauso unter freier Software. Es kann aber sein, dass mit dem Datenaustausch, dass noch gewisse kleine Defizite da sind. Die sind definitiv da, vor eineinhalb Jahren, Open Office. Er hat diese Datei reingelegt, er hat sie geöffnet und ich weiß nicht, welches Wunder das war, aber es hat alles funktioniert. Der war fortan auf unserer Seite, das ist ganz klar. Und das sind so die Kleinigkeiten und genau an dieser Unterstützung von unten bei den Mitarbeitern, da müssen wir ganz, ganz, ganz stark immer wieder arbeiten, immer wieder am Ball bleiben, weil ohne diese Unterstützung geht es nicht. Unser Kommunikationsteam hat auch für die verschiedenen Teilprojekte nette Figuren entworfen. Also oben kennen Sie schon unser Mux, also der Tux mit Stadtwappen. Unten mal mit Zeitung, mal mit Gullideckel, also er arbeitet. Dann der Sherlock Watson, um Fehler zu suchen. Für verschiedene Teilprojekte, Schulung auch ganz klar. Das ist einfach nett und sowas motiviert, schafft ein gewisses Verhältnis unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, von den Schmunzelfolien zu den harten Fakten. Das Feinkonzept und unsere Kostenschätzung. Die Gesamtkosten sind auch nach dem Feinkonzept, wo man alles noch einmal genauer angeschaut hat, ungefähr gleich geblieben. Wir sind, glaube ich, von 32 Millionen auf 35 Millionen. Also das ist, ist sowieso eine Unschärfe drin bei dieser Größenordnung, bei diesem Projekt. Das kann man nie genau sagen. Was Sie hier sehen, ist der Riesenblock für Schulungen. Das ist eine Akzeptanzmaßnahme. Wenn ich nur allein Linux-relevante Bestandteile schulen wollen würde und das eiskalt durchziehen will gegenüber meinen Mitarbeitern, wäre dieser Block viel, viel kleiner. Aber wir haben auch gesagt, uns ist wichtig, dass wenn es vielleicht schon Defizite in der Windows-Welt gab, dann greifen wir das doch jetzt, wenn wir eh hinlangen müssen, auf und setzen auf Schulung und das ist gleichzeitig etwas, was uns viel Akzeptanz mit einbringt. Links oben die Einführungskosten, 18%. Das sind Kosten, die genau für dieses Aufräumen unserer Infrastruktur gedacht sind. Diese Kosten würden bei einer Migration zu Windows XP genauso anfallen. Diese Kosten sind nicht Linux-relevant. Dass wir vereinheitlichen wollen, dass wir auf eine Softwareverteilung für die Stadt gehen wollen, dass wir einen Basis-Client anbieten wollen, das versteckt sich alles hinter diesen Einführungskosten. Die sind nicht Linux-relevant. Anwendungsmigration ist klar, wir müssen unsere Fachanwendungen rüberbringen. Lizenzen, Open Source hat natürlich keine Lizenzkosten, aber einzelne Fachanwendungen oder benötigte Module brauchen in einer Linux-Version oder in einer Terminal-Server-Version ganz andere Lizenzen und das versteckt sich da dahinter. Die 15% Makros, Vorlagen und Formulare ist grausam. Es ist dahingehend grausam, wir haben versucht aufzunehmen, was ist da bei uns im Einsatz an Office-Vorlagen, an Office-Makros, an Formularen. Auch wieder ein Beispiel der Urlaubsantrag, eigentlich eine ganz simple Geschichte in einer Behörde. Der Vertreter muss unterzeichnen, dann geht es an die Geschäftsstelle, die das Ganze irgendwo niederlegt und ein Chef muss noch irgendwo unterzeichnen. Ich weiß gar nicht, ob es 20 oder 30 verschiedene Formulare allein zu diesem Thema bei der Stadt München gibt. Und wenn man nun diese alle migrieren würde, 1:1, ohne es vorher zu konsolidieren, ist das natürlich ein enormer Aufwand. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt bei uns, dadurch, dass der Makro-Recorder nicht abgeschaltet war unter Office oder nicht in allen Referaten abgeschaltet war, teilweise Anwender, die mit der IT wenig zu tun haben, aber anscheinend wohl doch ein gewisses EDV gehabt haben Und die haben sich dann riesige Makros mit einfachen Excel-Tabellen gemacht, sodass sie im Prinzip eine Datenbankanwendung simulieren konnten damit. Also bei uns gibt es kein MS Access, das muss man auch sagen. Wir haben keine Datenbankanwendung auf einem Client, wir nehmen nur Oracle auf dem Server her. Und mit solchen Sachen haben wir in dem Moment zu kämpfen, wo es viel sinnvoller wäre, eine einfache PHP-MySQL-Anwendung zu schreiben, die das ganze Server gesteuert und dann auch noch natürlich mit Backups gesichert ablegen kann. Und es ist eine Unzahl von Makros, ich weiß jetzt leider die Zahl nicht mehr, ich glaube, es waren 6.000 verschiedene Vorlagen und 5.000 oder 6.000 Makros, mit denen wir zu kämpfen haben. Die Zahl wird natürlich immer höher, weil umso mehr Leute mitgekriegt haben, dass es mit dem Projekt Linux ernst ist, umso mehr Makros sind aufgetaucht, die man dann doch lieber da betrachtet haben will. Also im Vergleich Schätzung der benötigten Manntage Feinkonzept und Schätzung der benötigten Manntage damals noch in der kleinen Studie war eine Verzehnfachung zu beobachten. Da ist auf jeden Fall noch Konsolidierungsaufwand drinnen. Also Sie sehen diese Zahlen, da steckt einiges noch dahinter, was nicht unbedingt Linux-relevant ist, weil diese Makro-Konsolidierung sollte man tunlichst auch machen, wenn man auf ein neues Microsoft-Produkt geht. Das hat einfach mit Aufräumen zu tun und Sauberhalten. Gut, dann schon zur Phase Migration, in der wir uns jetzt befinden. Wir wollen nicht alle, aber die überwiegende Zahl zu Linux-Arbeitsplätzen machen. Alle wird uns nicht gelingen, habe ich vorher schon ausgeführt, aber eine große Zahl. Und dabei, und das ist unseren Dienststellen und den Referaten ganz, 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 ganz wichtig, darf der normale Dienstbetrieb nicht gefährdet werden. Was ist, wenn jemand sein Auto zulassen will? Er geht zur Kfz-Zulassungsstelle und da steht, wir haben diese Woche geschlossen, wir migrieren zu Linux. Nun gut, mag nur ärgerlich sein, was wäre im Sozialbereich? Früher konnte ich da immer das Beispiel bringen mit, was ist, wenn ein Sozialhilfeempfänger sein Geld will und es geht nicht. Der Mensch hat kein Geld dann. Das ist mittlerweile zwar durch Hartz IV bundesweit konsolidiert, das ist nicht mehr unser Bier. Aber diese ganzen Dinge, wir haben durchaus kritische Funktionen im gesellschaftlichen Leben, die müssen aufrechterhalten werden. Und wir können nicht in einem Big Bang anfangen zu migrieren und die Stadtverwaltung eine Woche zusperren und danach ist alles glücklich, das wird nicht gehen. Und aus dem Grund ist es nicht einfacher geworden. Der zweite Punkt, den habe ich jetzt schon dreimal aufgeführt, ist klar, wir wollen uns nicht wieder an einen Hersteller binden und wenn es möglich ist, Office-Produkt unabhängig werden. Wir könnten natürlich sämtliche Makros, Vorlagen, Formulare und so weiter nun von Microsoft Office auf OpenOffice umschreiben, 1:1 migrieren und zack, rüber. Gut, was bringt uns das? In 3 Jahren stellt sich heraus, es gibt dann wieder ein nächstes Produkt oder OpenOffice geht in eine nächste Version, die wieder inkompatibel wäre. Das hatte man bei Microsoft ja schon oft genug. Dann dürfen wir alles wieder anlangen. Nein, wir halten auch Ausschau nach Lösungen, die vielleicht vom Office-Produkt unabhängig sind. Sei es nun eine Zwischenschicht, in der Vorlagen mit Java etc. generiert werden und die dann über UNO OpenOffice ansteuern oder wie auch immer. Da gibt es verschiedenste Lösungen. Das wird derzeit bei uns im Rahmen einer Diplomarbeit zur Office-Migration, Office-Migrationsstrategie betrachtet, die, ich glaube, Ende März fertig sein soll. Und danach wird die natürlich noch angeschaut, wie es mit der Stadt München jetzt an konkreten Beispielen passt. Und ich denke, die werden wir natürlich dann auch wieder weitergeben. Aber diesen Schritt wollen wir machen, uns dann nicht gleich wieder an das nächste Office-Produkt zu binden. Ist auch ein Punkt, warum wir zum Beispiel noch nicht flächendeckend auf OpenOffice migrieren konnten, weil wir versuchen, vorher gewisse Hausaufgaben zu machen, die wir in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt haben. Ja, Konsolidierung ist klar. Also es reicht eigentlich ein Programm zur Bildbearbeitung, ich sage mal GIMP. Man muss nicht versuchen, 5 verschiedene zum Laufen zu bringen. Oder es sollte eigentlich ein What You See is What You Get Editor reichen. Man muss nicht die gesamte Produktpalette, die es draußen gibt, zum Laufen bringen. Da sind Hausaufgaben zu tun, diese Dinge zu konsolidieren und auf wirklichen Fachbezug zu bringen. Jeder Benutzer sagt, ja, ich brauche aber unbedingt diese und jene Funktion. Okay, müssen wir prüfen, gibt es diese Funktion in einem anderen Produkt auch? Meistens ist es der Fall, wenn es wirklich sein sollte, dass vereinzelt Benutzer Funktionen benötigen, nicht das Look and Feel, nicht das Außenrum, sondern Funktionen benötigen, die nur in einem speziellen Produkt da sind, okay, dann muss man für diese speziellen Benutzer vielleicht vom Standard abweichen. Da wollen wir uns viel mehr auf Funktionen konzentrieren. Makrokonsolidierung ist klar und System-Management-Lösungen für unseren Basis-Client, eins habe ich schon genannt, eine zumindest zentral steuerbare Softwareverteilung, wo einheitliche Standards eingehalten werden, ein User-Helpdesk und damit zusammen so etwas wie Prozesseinführung Richtung ITIL, vielleicht sagt Ihnen das was. ITIL ist ein offenes Prozesswerk, um aufgrund von Best Practices, die in England erhoben wurden, Prozesse zu beschreiben. Das Gute ist halt dabei, wenn in 5 Referaten ein Prozess nach dem gleichen Muster abläuft, kann er gegebenenfalls ein Mitarbeiter aus dem einen Referat bei Engpässen im anderen Referat da locker aushelfen. Wenn das nicht der Fall ist, ist ganz klar, so wie es momentan übrigens bei uns der Fall ist, geht da nichts. Schaue ich auf die Uhr. Ja, die tatsächliche Umstellung, dafür haben wir genug eigenes Personal in unseren Referaten. Nachdem wir 12-mal IT-Betrieb haben, haben wir auch 12-mal Betriebspersonal und deswegen die konkrete Umstellung an den Rechner gehen, System austauschen, das sollte vor Ort geschehen. Die weiche Migration, habe ich schon gesagt, dass wir durchaus den Produktlebenszyklus von Fachanwendungen ausnutzen wollen. Fachanwendungen werden auch nach einiger Zeit abgeschrieben und müssen neu ausgeschrieben, neu ersetzt werden. Auch hier wollen wir auf genau das setzen und deswegen ja 5 Jahre. Der nächste Punkt versteht sich von selbst. Wir werden nicht mit dem komplexesten Bereich anfangen, sondern wir werden mit den Bereichen anfangen, und das wird ziemlich sicher mein Bereich sein, wo keine Probleme zu erwarten sind. Ich schreibe einmal einen Text in einer Textverarbeitung, ich mache einmal eine Tabelle auf einer Tabellenkalkulation und brauche meinen Browser- und E-Mail-Programm. Und das war's. Ich habe keine Fachanwendung auf meinem Platz. Und der nächste Punkt ist natürlich wieder klar und münchenspezifisch, dass wir zwar einen stadtweiten Migrationspfad haben, wo wir hinwollen, wann wir ungefähr wie hinwollen, es muss aber ein bisschen koordiniert werden, weil wenn 3 große Referate gleichzeitig umsteigen wollen, haben einfach nicht die Schulungskapazitäten, dann muss man da halt ein bisschen schieben und zerren. Aber jedes Referat ist letztendlich Zugeständnis an unsere Dezentralität dann wieder selbst verantwortlich. Münchner Spezialität. Ja, ich fange mit dem zweiten Punkt an. Eben diese ganze Komplexität bei uns erfordert ein ungeheures Maß an Planung. Wir haben es selber unterschätzt. Ein ungeheures Maß an Planung, und das tun wir bereits seit letztem Sommer. Wir haben gemerkt, dass wir mit einer sorgfältigen Planung viel, viel mehr rausreißen kann, als wie wenn wir jetzt einfach hergehen und umstellen, umstellen, umstellen und danach stellt sich heraus, oh, da hätten wir vielleicht das bedenken können und dann wären wir nicht in dieses Fettnäpfchen getreten oder jenes. Man kann natürlich überplanen, aber das haben wir auch nicht vor. Aber wir wollen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben, die wir zuletzt vernachlässigt haben, diesmal eben beachten. Ja, der andere Punkt, da gab es noch so ein kleines unerfreuliches Thema. Und dieses kleine unerfreuliche Thema war für uns das erste Mal aktuell letzten Sommer, als die Stadtratsanfrage kam, wie sieht es denn mit diesen Softwarepatenten aus? Ist da jetzt irgendwas mit unserem Projekt gefährdet dabei? Was wäre, wenn Patente auf Logik in Software zulässig wären? Wie sieht es da mit dem Projekt aus? Daraufhin kam die große Meldung in der Presse, eine Falschmeldung, Projekt Linux auf Eis. Dem war nicht so. Ich habe selber aus der Presse erfahren, dass unser Projekt auf Eis liegt. Das wusste bei uns keiner. Fakt war, dass wir eine große Ausschreibung in diesem Zusammenhang kurzzeitig zurückgehalten hatten, um das Ganze noch einmal unter dem Gesichtspunkt zu prüfen. Wir haben dieses Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Die Quintessenz war, völlig egal, welche Software wir einsetzen, Open-Source-Software wird davon nicht unbedingt stärker tangiert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das heißt nicht, dass Softwarepatente an sich gut sind. Das heißt nicht, dass Softwarepatente unbedingt benötigt werden, sondern das heißt, im Umkehrschluss, dass sämtliche Kritikpunkte, die die Open-Source-Gemeinde, die die freien Softwareentwickler an Softwarepatenten haben, nicht nur auf freie Software zutrifft, sondern jegliche Software betrifft, auch die Closed-Source-Software. Und gerade Kommunen wie die Stadt München, wie jede Kommune, sind auf Mittelständler angewiesen, sind auf kleine Softwarefirmen angewiesen, die Software herstellen, die irgendwas für uns anpassen. Und genau diese Mittelständler werden gegebenenfalls von dem bösen Spiel der EU-Kommission, des EU-Ministerrates getroffen. Ich zitiere einfach mal aus einer Presseerklärung, die wir am Donnerstag abgegeben haben, über die Entwicklung, über die Zurückweisung des sehr, sehr eindeutigen Neustartwunsches des EU-Parlamentes von durch die Kommission. Unser Oberbürgermeister Ude ist sehr aktiv in diesem Feld. Wir sind mehr hinter den Kulissen tätig. Wir schreiben unsere Kontakte an, sowohl in der EU-Kommission, im EU-Parlament, im Ministerrat, in der Bundesregierung, in den Fraktionen, um da auch genauso wie die ganzen anderen Organisationen für dieses Thema zu sensibilisieren und auf unsere Bedenken hinzuweisen. Und nachdem die Kommission nun im Prinzip mit ihrer Zurückweisung einen Schlag ins Gesicht aller vollzogen hat, haben es wir in dem Fall auch für sinnvoll erachtet, jetzt wieder mal ein bisschen was in die Presse zu setzen. Es ging auch entsprechend rum, nicht mehr so wie das Projekt Linux liegt auf Eis, dass es sogar in Australien gesendet wurde, aber zumindest die Medienmacht, die wir haben, hatten wir da auch ausgenutzt. Und unser Oberbürgermeister sagt da ganz klar, dass die EU-Kommission die vom EU-Parlament gebaute goldene Brücke beschreiten hätte können, aber stattdessen versucht sie, das Parlament und damit sämtliche Kritiker zu brüskieren. Das ist für einen Politiker ein sehr, sehr, sehr deutlicher Satz. Und es gab in Deutschland, eigentlich europaweit, genug andere Politiker, die ähnlich deutlich geworden sind nach dem, was da jetzt abgegangen ist. Und ich kann auch Sie nur dazu aufrufen, wenn Sie Entwickler freier Software sind, wenn Sie sie einsetzen wollen, wenn Sie vielleicht Mittelständler sind, Freiberufler sind, schauen Sie, dass Sie sich kritisch diesem gegenüberstellen. Versuchen Sie, auf die Bundesregierung zuzugehen, versuchen Sie, auf Politiker in Ihrer Umgebung zuzugehen und zu hinterfragen, was hat es denn damit nun auf sich? Ist diese Richtlinie, dieser Entwurf von der Kommission denn nun wirklich so klar und so eindeutig formuliert? Oder haben die Kritiker nicht vielleicht ein bisschen recht? Könnte es nicht sein, wenn so eine breite Masse sich kritisch dem Ganzen gegenüberstellt, weil einfach einige Begriffe wie die Technizität, der technische Beitrag eines Patentes nicht klar definiert sind? Könnte das nicht vielleicht dann doch ein bisschen zum Nachdenken anregen? Wie sich die Bundesregierung stellt, wissen wir nicht. Wir werden es am Montag sehen. Dänemark ist uns da Gott sei Dank zuvorgekommen, werden hoffentlich am Montag Schlimmeres verhindern in der Sitzung des EU-Ministerrates. Ich denke, dazu hören Sie aber im Anschluss daran noch woanders einen Vortrag zu Softwarepatenten. Ja, unsererseits die nächsten Schritte und damit sind wir auch fast am Ende. Unsere berühmt-berüchtigte Basis-Client-Ausschreibung müssen wir jetzt endlich abschließen. Ich hatte insgeheim gehofft, Ihnen heute als Erste das Ergebnis präsentieren zu können. Nein, das dauert noch 2, 3, 4 Wochen, aber wir werden sie jetzt endgültig abschließen können. Das war die damals auf Eis gelegt wurde. Gleichzeitig läuft eine Ausschreibung für Schulungsmodule, um eben dieses neue Schulungskonzept mit Fleisch füttern zu können und für externes Projektcontrolling, das steht jetzt da nicht drauf, weil ein Projekt in dieser Größenordnung benötigt nach dem Willen unseres Stadtrats einen externen Controller, der da auch draufschauen kann. Die Office-Migrationsstrategie habe ich Ihnen schon genannt, da erwarten wir die Diplomarbeit, die wir dann natürlich verifizieren müssen. Wir werden mit Pilotprojekten beginnen und die wirklichen produktiven Umstellungen im zweiten Halbjahr 2005 anfangen, zuerst unproblematisch und dann zum Schluss die problematischeren Bereiche. Und noch zu guter Letzt, unter münchen.de Linux finden Sie das Ganze von diesem Vortrag und ab Montag auch diesen Vortrag noch einmal etwas ausführlicher. Und wir werden über diese Internetseiten auch in Zukunft informieren. Für Fragen, für Angebote oder wenn Sie einfach als Mittelständler sagen, wir hätten da was für Sie, wenden Sie sich an limux@münchen.de. Das ist unser Projektbüro. Die führen entsprechende Datenbanken auch und das wäre direkt an der Projektleitung dran. Wenn Sie speziell zu mir wollen, meine Adresse steht drunter, vorname.nachname@münchen.de. Ich wäre soweit fertig, möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und bin eigentlich den ganzen Tag heute auch noch da.
Einen sehr interessanten Vortrag. Und wenn noch Fragen sind, dann ein paar haben wir noch. Und ansonsten ist Florian halt vielleicht heute tagsüber noch irgendwo draußen dann auch anzutreffen. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, bitte.
Jetzt muss ich natürlich mal die ketzerische Frage stellen. Wir sind von Microsoft gezwungen worden, war die Aussage zur Migration. Inwieweit erhofft man sich davon jetzt, dass das bei Linux nicht der Fall ist? Unzweifelhaft, die Entwicklung bei Linux geht natürlich auch weiter. Ist dabei die Idee, dass man selber entscheiden kann, dass man migrieren will oder dass man oder wie stark man migrieren will? Oder ist die Idee, die Migration, solange es geht, komplett zu vermeiden? Also oder die Anhebung der Softwareversion. Das ist ja nicht immer eine komplette Migrierung, um das Wort nicht zu überstrapazieren.
Also aus unserer Sicht ist das Ziel, dass die Möglichkeit zu haben, so etwas selbst in der Hand zu haben und wählen zu können. Momentan können wir nicht wählen. Wir können nur migrieren, weil Microsoft das sagt. Wir erwarten uns davon, wenn wir auf freie Software, auf Open Source Software migrieren, dass wir zu einem gewissen Punkt X entweder sagen können, nein, uns gefällt der momentane Stand und den frieren wir ein und gegebenenfalls buttern wir da selbst Leute und viele, viele Ressourcen rein. Oder aber dann abzuwägen und zu sagen, okay, diese Version ist nun wirklich zu alt, bringt uns nichts mehr und wir wollen auch wirklich jetzt die nächste Migration wieder machen. Und genau das geht es uns, dass wir diese Wahlmöglichkeit haben, dass wir uns selbst entscheiden können, wollen wir Geld ausgeben und einen Stand einfrieren, wollen wir viel Geld ausgeben und einen Stand einfrieren, eine eigene Distribution aufmachen oder eben nicht. Soweit beantwortet? Ja.
Ja, Sie hatten vorhin besonders betont, dass Sie mehr und mehr von den Fat-Clients weggehen möchten und eher hin zu Syn-Clients, sprich Webbrowser. Sehe ich natürlich irgendwo auch ein paar Probleme bezüglich Usability. Ist die Frage, inwieweit, da Sie gerade die Plattformunabhängigkeit betont hatten, ist Ihre Einstellung diesbezüglich zu Java-Fat-Clients?
Gut, es gibt nicht nur Java-Fat-Clients, Sie haben das Stichwort schon gesagt, Usability. Und das ist auch ein Handlungsstrang, den wir aufgreifen werden in unserem Projekt. Wir werden definitiv versuchen, diese Anwendungen, die wir da haben, möglichst nach Usability-Gesichtspunkten zu untersuchen. Wir können das im Projekt natürlich nicht für jede Fachanwendung tun, sondern nur für ausgewählte. Und es gibt Anwendungen, da gebe ich Ihnen recht, die laufen unter dem Browser nicht sinnvoll ab. Die brauchen dann andere Lösungen. Und bei uns sind diese anderen Lösungen vorwiegend, denke ich, in Zukunft Java Fat Clients. Schlicht und einfach deshalb, weil Java in unserer IT-Strategie, in unseren Standards für Applikationen so festgeschrieben wurde. Also ganz klar, es geht nicht alles im Web. Das Web ist nicht so usable, wie man ein Fat Client machen kann. Da muss man immer abwägen.
Steht schon bereit. Und deswegen müssten wir die Sache jetzt abbrechen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, dann direkt an Florian.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.